Moin zu einer neuen Folge von Politik aufs Ohr. Ich bin Sina, Landtagsabgeordnete Niedersachsen, Unternehmerin und Podcasterin. Und heute habe ich nicht nur einen spannenden Gast, sondern ich habe gleich drei spannende Gäste. Politisch sehr interessierte und auch sehr engagierte Männer sind heute mit dabei. Zum einen Michael Merkel, er ist Strategieberater in der Energiewirtschaft und auch großer Unterstützer von Cem Özdemirs Wahlkampf. Dann ist Nikolaus Huss mein Gast. Ich habe herausgefunden, dass er sehr innovationsbegeistert ist, Parteimanager und Politikberater in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Gesundheit. Und Christian Sandau ist heute bei mir, Sozialwissenschaftler aus Berlin und für die Grünen Tempelhof Schönefeld in der Bezirksverordnetenversammlung gewesen. Schön, dass ihr heute alle dabei seid.
Ja, hallo.
Hallo.
Hallo Sina.
Bevor wir mit dem Podcast starten, wünsche ich euch allen erstmal ein frohes neues Jahr. Also euch dreien natürlich, aber auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für 2026 alles Gute, viel Gesundheit, Erfolg und auch Glück. Und wenn ich so auf die aktuelle politische Weltlage gucke, dann glaube ich, haben wir Glück auch alle ziemlich nötig. Da ist ja schon viel passiert und das Jahr ist noch nicht alt. Also Trump greift Venezuela an, Trump lässt Nicolas Maduro entführen, Trump sagt auch, er will Grönland haben, weil er es braucht. Und die Koalition der Willigen hat sich getroffen in Paris und darüber gesprochen, wie geht es eigentlich in der Ukraine weiter. Und darüber möchte ich mal heute mit euch dreien sprechen, wie so eure Einschätzungen sind. Was sagt ihr dazu, was Trump da gerade veranstaltet?
Man kann auf jeden Fall sagen, dass Trump die politische Welt neu erfindet. Und man tut gut daran, nicht nur zu sagen, es ist Trump und es ist bäh, sondern zu sagen, okay, was bedeutet es eigentlich alles? Was sind die Folgen und was auch ein Stück weit, was können wir daraus lernen, wie Trump agiert, wie sich die Welt verändert und wie sich dann Europa verhalten muss.
Aber ich finde, wenn ich mir das so angucke, ich fahre da so einen Angriff, so einen militärischen, attackiere Venezuela, führe den, naja, Diktator kann man ja sagen, Maduro. Das ist zwar wahrscheinlich für viele Menschen in Venezuela auch irgendwie gut, aber der Zweck heiligt da doch nicht die Mittel. Oder sagt ihr, nö, es passt so. Also kann er so machen.
Na, also ich muss mal eins sagen. Also ich habe ja erst gedacht, meine Güte, das ist ja ein doppeltes Verbrechen, was der Mann begeht. Einmal der Völkerrechtsbruch, der ja unbestritten ist. Und zum anderen, was ich vielleicht menschlich noch viel schlimmer finde, er hat ja Hoffnungen geweckt bei der Opposition und bei vielen Venezuelanern, dass mit ihnen auch ein Regime-Change, der ja wirklich nötig ist, in dem Land kommt. Aber das interessiert ihn ja gar nicht. Er will ja quasi möglichst einen Deal mit der alten Regierung. Und da er ja alles hasst, was auch so eine längerfristige Engagement militärisch und so in dem Land wäre, ist er also quasi auch noch auf einen dreckigen Deal mit diesem alten Regime aus, hatte ich erst gedacht. Aber mittlerweile denke ich, vielleicht kann es sogar eine positive Wendung geben, denn nehmen wir mal an, also Venezuela hat ja das größte Ölvorkommen und produziert aber nur ungefähr ein Zehntel von dem, was Saudi-Arabien produziert als Beispiel, weil eben die ganze Infrastruktur kaputt ist, auch durch die sozialistische Misswirtschaft und auch durch die Sanktionen. Aber wenn Amerika da jetzt investiert, vielleicht können wir ja hoffen für die Menschen, vielleicht gibt es ja auch dann positiven Effekt für die Venezuelaner. Also vielleicht am Ende kann was Gutes auch draus kommen. Also man weiß bei Trump nie und das ist jetzt eine Spekulation, aber kam mir so auch in dem Sinn nach ein paar Tagen.
Also da bin ich ja völlig anderer Meinung. Christian, du bist sozusagen einer, der immer weiter hofft, aber ich glaube, man muss mal, also du hast das Stichwort ja schon genannt, Völkerrecht. Und ich finde jetzt, nachdem wir ja alle Grüne sind und wir eine Außenministerin hatten, die ja auch vom Völkerrecht kommen, finde ich, muss man mal begreifen, was jetzt stattfindet. Das Völkerrecht der Alten, also wie wir es verstanden haben, hat deswegen funktioniert, weil es eine Großmacht gab, die dafür gerade gestanden ist, auch mit fragwürdigen Ecken in Vietnam oder sonst wie, aber wo sozusagen jemand mit Macht dahinter stand, eine regelbasierte Ordnung durchzusetzen. Diese Macht ist jetzt mit Trump weg. Und natürlich, also auf der anderen Seite spekuliert China irgendwie, dass es sozusagen diese Rolle auch ein Stück weit übernehmen kann. Und wir kommen jetzt in eine Phase von reiner Machtpolitik, wo drei große, China, Russland und die USA, oder die Reihenfolge kann man umdrehen, sozusagen ihre Machtgebiete neu definieren oder neu einfassen wollen. Und da ist das Völkerrecht, man könnte jetzt sagen, das Völkerrecht ist hinfällig, weil es gibt niemanden, der dafür einstehen kann. Und das müssen wir, glaube ich, in Europa diskutieren. Wie gehen wir als Europäer mit um, damit ein Stück weit Regelbasierung gesichert werden kann und nicht reine Machtpolitik stattfindet?
Ja gut, die Frage ist aber ja die, dass ich habe das Gefühl, Trump bewegt sich in der Welt wie so ein Elefant im Porzellanladen und eigentlich auch wie so ein kleines Kind, was einfach nur alles haben will und sich auch alles nimmt. Also, wenn Europa zur Großmacht werden soll, dann müssten wir uns als Europa ja vielleicht auch einfach erstmal auf ein gewisses Niveau auch einigen, also wahrscheinlich auch militärisch. Und wenn ich mir anschaue, wie weit unsere europäischen Staaten manchmal auch auseinander sind, halte ich das für ziemlich schwierig. Oder was meint ihr dazu?
Ich glaube auch, man muss sich, also selbst wenn man Pro-Europäer ist von der Haltung her, muss man sich einfach mal eingestehen, was in, wie lange gibt es die EU? 50 Jahren, was in 50 Jahren nicht entstanden ist, nämlich eine gemeinsame Haltung nach außen, weil die Wahrnehmung der Bevölkerung in den einzelnen Ländern so unterschiedlich ist und man ja jetzt beobachten kann, dass es eher zurückfällt, als vorwärts geht, eigentlich überlegen muss, wie man, dass man nicht weiter so machen kann, sondern sozusagen neue Modelle finden muss. Und diese neuen Modelle heißen eher Koalition der Willigen, heißen aber auch, dass man die Macht der EU-Kommission auch beschneiden muss, weil alles, was aus Europa bürokratisch oder vieles, was aus Europa bürokratisch kommt, hilft nicht, Europa stärker zu machen, sondern hilft nur, Geld hin und her zu schaufeln. Und das nutzt Europa sicher nicht.
Aber wenn wir das Thema Europa haben, dann fällt mir spontan halt auch dieser Punkt Grönland ein, dass mal wieder Trump sich jetzt auch hinstellt und sagt, oh, wir brauchen Grönland, also wir brauchen es, weil es strategisch gut liegt, weil dort viele Mineralien liegen, also Erdölvorkommen, aber eben auch seltene Erden. Also Donald Trump will das einfach alles haben. Er will, und das ist halt die Frage, ich habe Claudia Major in den Tagesthemen gehört, die das schon auch so eingeschätzt hat, dass er seine imperiale Macht entsprechend ausbauen möchte. Also ich stelle mir mal vor, wie geht das denn jetzt weiter? Die dänische Ministerpräsidentin, die hat ja mit ihm telefoniert, mit Donald Trump, und hat ja gesagt, du pass mal auf, Grönland ist ja so unser Bereich, ne, Dänemark, also respektiere da bitte mal die Grenzen. Und sie hat ja nach dem Telefonat gesagt, Trump meint das ernst. Und also mich alarmiert dieser politische Stil, der dahinter jetzt ja so sichtbar wird oder wahrscheinlich auch schon länger sichtbar war, nämlich dass Trump sich sein eigenes Rechtssystem schafft. Können wir dann, wenn wir noch nach Regeln spielen, ihm da überhaupt Einhalt gebieten? Oder müssen wir auch ganz andere Maßnahmen auffahren?
Nein, eigentlich können wir ihm keine Einhalt gebieten. Weil solange der Krieg in der Ukraine stattfindet, sind wir abhängig von den USA, also vor allem sozusagen von der Aufklärungsarbeit der USA. Und das heißt, es macht Europa erpressbar. Insofern müsste es eigentlich auch im europäischen Interesse liegen, den Überfall der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Also schnellstmöglich heißt nicht zu allen Bedingungen, aber eigentlich sich da auch eine neue Rolle zu geben, da auch konstruktiv reinzugehen und nicht nur Trump nachzulaufen. Erst wenn der Ukraine-Krieg beendet ist, kann Europa überhaupt eine eigene Rolle einnehmen. Deswegen finde ich das auch entsetzlich, was da stattfindet und was ganz Neues, Machtpolitisches. Aber im Moment sind wir einfach abhängig. Und das muss man sich zugestehen und einfach sagen, okay, wir müssen erst das Erste erledigen, bevor wir die nächsten Sachen machen können.
Ja, also ich glaube ja, militärisch wird Trump in Grönland, denke ich, nicht eingreifen. Weil ich meine, das wird er wahrscheinlich so in seiner Art des Kaufens machen wollen. Und das ist zwar heutzutage nach dem Völkerrecht eigentlich gar nicht mehr denkbar oder so, dass andere Staaten gekauft werden. Aber Amerika hat das ja in seiner Geschichte schon ein paar Mal gemacht. Also die haben ungefähr die Größe von Grönland, war ihr größter Deal, der je gemacht worden ist. Die Louisiana, die mit den Franzosen, hat so ungefähr ein Viertel der heutigen USA gekauft. Allerdings auch zu einer Zeit, wo eben noch ganz andere Herrschaftsverhältnisse herrschten. Und heute sagt man ja, dass die Völker sind souverän und das Volk muss darüber entscheiden. Aber wenn zum Beispiel bei Trump weiß man ja nie, gibt der jeder Familie in Grönland $1 Million, das sind so ungefähr $30 Milliarden. Grönland ist 600-700 Milliarden wert. Ja, dann werden die Grönländer schön abstimmen und ich würde das dann auch machen. Dann gehören sie zu Amerika. Kann alles passieren. Also man muss heute da in Kategorien denken, das hätte ich auch vor ein paar Tagen nicht klar. Aber kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Trump so agiert, wer weiß. Und nochmal zu Venezuela zurück. Ja, da können wir Europäer natürlich wenig machen. Aber wie gesagt, ich sehe das insofern, also was ich die spannende Frage bei Venezuela finde, ist eigentlich, wie dieses sozialistische Chavez-Regime ideologische Purzelbäume machen muss, um zu überleben. Weil Trump lässt die ja an Ruder, also de facto, weil er es eben ruhig haben will und weiß, sonst gibt es da wahrscheinlich einen Bürgerkrieg und das will er nicht, das schadet auch seine Geschäfte. Die spannende Frage ist nur, wie lange wird das Regime das mitmachen können, weil die werden ja gegen alle ihre Grundsätze verstoßen können. Da sind sicher genug Leute korrupt, die werden das mitmachen. Aber da bin ich noch ganz überfragt, wie das überhaupt ausgehen kann. Aber wie gesagt, bei Grönland, also militärisch und so, glaube ich da nicht, sondern vielleicht macht der wirklich so einen schmutzigen Deal mit der Bevölkerung, sind ja nur 30.000 Leute. Ihr werdet alle Familienmillionäre, wenn ihr Amerikaner werdet. Also ich traue dem alles zu.
Ja, also ich kaufe mir quasi ein Land. Also das ist dann ja das, was du daraus machst. Aber ja. Also ich finde, das ist schon schwer erträglich, diese Gedanken, ja, dass da jemand kommt, irgendwie Geld auf den Tisch legt und sagt, naja gut, ihr habt jetzt hier die Wahl. Entweder friedlich gegen Geld oder, weil das haben sie ja nicht ausgeschlossen, eben doch eine militärische Aktion. Aber dann würde ein NATO-Staat einen anderen NATO-Staat angreifen und wir hätten doch mal ganz andere Probleme, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch eine Erpressung, glaube ich, die er da macht. Weil, also ich glaube schon, der Unterschied, da eine militärische Aktion ist auch sehr schwierig, weil ich weiß zwar, Trump interessiert wahrscheinlich weniger Ideologisches, aber es hat natürlich auch in Venezuela die militärische Aktion ein wenig erleichtert, dass man da einen Diktator entführt hat, den auch viele Exil-Venezuelaner und auch andere keine Tränen nachweinen. Und es gab ja auch dann die Hoffnung des Regime-Change. Das ist ja hier alles nicht gegeben. Ich meine, er wird wahrscheinlich die wirtschaftliche Karte so weit wie möglich ausreizen. Dänemark hat USA schon mal was verkauft, ein Land. Jungferninseln in der Karibik. Vor etwas über 100 Jahren. Also die haben schon mal Geschäfte gemacht.
Also Territorien können ja eigentlich keine Deals sein. Aber
Nikolaus, du hast ja jetzt auch noch einen Punkt. Klar, dass ihm zustimmt. Das wird natürlich mit irgendeinem Referendum oder so geschehen müssen.
Nee, also ich würde jetzt gerne mal noch ein bisschen davon weggehen und zu sagen, wenn man die Logik von Trump beschreiben will, wie könnte man die am besten beschreiben? Ist doch, für Trump ist Außenpolitik Innenpolitik. Und das geht nach dem Prinzip, ich werfe viele Bälle hoch und ich muss nicht alle Bälle fangen, sondern es reicht, wenn ich so viele Bälle fange, dass alle anderen sich medial daran aufhängen können und zu sagen, ich weiterhin die mediale Agenda bespiele. Also einerseits außenpolitisch, weil dazu ist er mächtig genug, aber auch vor allem innenpolitisch. Und da ist es ja so, dass die wirtschaftliche Lage dazu führt, dass auch sein Kernklientel eigentlich nicht glücklich ist mit ihm. Also wird vor den Zwischenwahlen jetzt die ganze politische Landschaft weiter und immer intensiver bespielen, bis er merkt, welche der Ansätze funktionieren. Das ist für uns nicht berechenbar, das ist für niemanden berechenbar, aber so interpretiere ich auch diese ganzen Aktivitäten, die er, also man kann ja eine Liste aufmachen, wie viel Androhung es schon gemacht hat. Und da wird jetzt Grönland sicher nicht das Nächste sein, was er angeht, weil es tatsächlich am kompliziertesten ist, auch innenpolitisch am kompliziertesten, weil es ja dann doch einige Republikaner gibt, die sozusagen den Westen als Westen nicht einfach so aufgeben wollen. Aber man muss diese Logik verstehen. Bälle in die Luft werfen und irgendeinen aufgreifen und gucken, was dann innenpolitisch greift, damit er weiterhin an der Macht bleibt und damit seine interne Machtbasis nicht verloren geht. Das ist das treibende Motiv, glaube ich.
Ich habe mehr das Gefühl, dass Trump so unterwegs ist, dass er uns alle quasi in Atem hält, sodass wir alle zusammen irgendwie nur noch reagieren können, anstatt mal selber zu agieren. Ich meine, wenn man sich heute mal anschaut, dass die Vereinigten Staaten bekannt gegeben haben über verschiedene Anordnungen, dass sie sich aus 66 internationalen Organisationen, Behörden und auch Kommissionen zurückziehen, dass sie überall versuchen, sich auch außenpolitisch einzumischen. Das ganze Zollchaos von 2025, was sich ja jetzt auch noch weiter mitzieht und ja auch für die USA im Übrigen wirtschaftlich gar nicht so gut ausgeht, wie Trump sich das alles gedacht hat. Also das finde ich schon irgendwie besorgniserregend. Also dieses Bild ist gut, was du gemacht hast, Nikolaus. Die Bälle, die er hochwirft wie so ein Jongleur und irgendwie sind 10 oben und er dreht sie die ganze Zeit und wenn halt mal eins hinten runterfällt, naja, dann ist das ja auch irgendwie egal. Wir erinnern uns 2025, wo er im Nahen Osten quasi eingegriffen hat und dort auch Lösungen, also Gaza- und Israel-Konflikt, gebracht hat. Er hatte angekündigt, als er Präsident wurde, in 24 Stunden löst er das Problem in der Ukraine. Das ist jetzt nicht so passiert, weil das ist jetzt schon ein Jahr her, dass er jetzt Präsident geworden ist. Das heißt also, da ist ja auch immer noch die Frage, wie geht er eigentlich weiter mit Putin um? Also ist es jetzt eigentlich, ist es ein Geschäftspartner? Ist es ein politischer Freund? Manchmal denkt man das ja so, manchmal so. Jetzt hat kürzlich haben die USA eben das Schiff aus der russischen Schattenflotte angegriffen im Atlantik. Also wie soll man das denn alles einschätzen? Es ist mal Hü, mal Hot.
Also die Einschätzung gar nicht die zentrale ist, sondern die eigentliche Frage ist, wie kommen wir in eine Situation als Deutschland und als Europa, in der wir nicht nur Spielball sind, sondern in der wir auf dem Spielfeld sind und mitentscheiden können. Und dafür ist es unbedingt notwendig, dass wir uns sowohl wirtschaftlich wieder so neu aufstellen, dass wir eine starke Wirtschaftsmacht wieder werden und eine entsprechende wirtschaftliche Bedeutung zurückgewinnen. Dies geht nur über gemeinsames Verhalten in Europa. Mercosur ist da ein ganz wichtiger Punkt als nächstes, aber wir brauchen auch andere Maßnahmen, um die gesamte europäische Wirtschaftskraft deutlich zu stärken. Und wir müssen militärisch selbstständig werden. Und das bedeutet, wir brauchen eine europäische Atomkraft. Atommacht.
Ich wollte gerade sagen, Atomkraft bei den Grünen. Jetzt wird es ein spannender Podcast an der Stelle. Aber nochmal dahin zurück. Du hast ja vollkommen recht, Michael. Wir brauchen das alles. Die Frage ist nur, wie bekommen wir das denn hin? Und wenn ich mir, du hast das Stichwort Mercosur in den Raum geworfen, also das große Handelsabkommen mit Südamerika. Die EU ist seit 25 Jahren dabei, um das zu schließen. Es liegt aber auch an uns, dass wir es bislang nicht geschlossen haben. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wenn ich mir aber zum Beispiel die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte in Europa anschaue, die jetzt auch im Dezember 2025 ja ganz stark in Brüssel waren und wir eben auch, ich bin niedersächsische Landtagsabgeordnete in dem größten Agrarland in Deutschland. Das heißt also, da muss ich natürlich auch irgendwie hingucken und die Frage ist halt, was macht so ein Abkommen mit Deutschland und auch mit den einzelnen Bundesländern an der Stelle? Oder sagt ihr, ist egal, weil wir haben jetzt größere Probleme und größere Ziele, wir müssen da hingucken und können leider nicht auf die Einzelnen schauen?
Wir feiern ja nun 150 Jahre, glaube ich, Konrad Adenauer, weiß gar nicht, ob geboren oder gestorben. Mhm. Insofern wird ja immer über die Frage von politischer Führung diskutiert. Und ich glaube schon, klar, muss man immer abwägen, aber wir kommen aus einer Zeit des Wohlstands, also des geschenkten Wohlstands. Meine These ist ja, dass wir seit 1945, dass Deutschland der faktische Kriegsgewinner war, weil er sozusagen in dem Ost-West-Konflikt sozusagen den Wirtschaftsaufbau leisten konnte, niemand nach den Ursachen des Krieges gefragt hat, sondern man ein Vorzeigeprojekt machen wollte. Dieser Wohlstandszuwachs Deutschlands hat angehalten bis über die 2000er Jahre. Und jetzt kommen wir in eine Zeit hinein, in der dieser Wohlstandszuwachs, der ja auch sozusagen getragen wird von wirtschaftlicher Dynamik, ins Stolpern kommt. Und deswegen sind wir so erschüttert, weil wir bisher alle Konflikte irgendwie austarieren konnten und moderieren konnten und Bekennung der Person Merkel war sie ja sozusagen die Vorzeige des Vorzeigemodells, des keine Haltung haben und alles austarieren. Davon muss man sich lösen und wie schwer das ist, sieht man ja, dass selbst Merz, der doch vorher sehr vollmundig war, jetzt nichts anders tut, als rumzumerkeln. Also das ist schon, wir als Deutsche müssen uns vor allem neu erfinden und auch lernen, wieder eine Führungsrolle nach innen und nach außen zu übernehmen.
Aber das ist mir jetzt noch mal zu viel auf der Metaebene. Entschuldige, Christian, ich muss da noch einmal zurück, weil ich ja gerade vor allen Dingen die Landwirtinnen und Landwirte angesprochen habe. Das heißt also, wenn wir denen gegenüberstehen, dann sagen wir ja, sorry Leute, Mercosur müssen wir machen, weil es ist quasi global gesehen das, was wir jetzt brauchen für Deutschland und für Europa. Und wenn wir eben landwirtschaftlich dann andere Einfuhrbedingungen haben und das für euch so nicht mehr weitergehen kann, dann ist es jetzt leider so. Wollt ihr mir das damit sagen? Das ist ja okay, aber ich finde, das muss man als Politik dann auch einfach mal aussprechen.
Ja, ich finde, das wäre ehrlich. Also, weil ich denke, es gibt nie immer nur Gewinner. Also, es gibt immer Gewinner und Verlierer und da muss man, ich wollte aber nochmal zu Michael zurück. Ich stimme Ihnen eigentlich in allem zu, auch vor allem, dass eine Großmacht und wenn wir als Europäer mitspielen müssen, müssen wir auch eine Art Großmacht werden, natürlich auch Atomwaffen braucht. Nur ich frage mich, wer soll da in Europa Kommando haben und so, weil das ist ja das große Problem. Es ist ja eine Illusion zu glauben, es gäbe irgendwie sowas wie eine Vereinigte Staaten von Europa. Das machen alle anderen Länder. Deutschland würde das vielleicht noch mitmachen, weil wir ja auch ein schwieriges Verhältnis zu unserer eigenen Nation haben und das sozusagen als Ersatzpatriotismus zum Teil haben, das Europa. Aber in den anderen Ländern, die sind zwar froh, dass sie gute Handelsbeziehungen, weil sie so klein sind, haben, aber die haben doch einen gewissen Nationalbewusstsein und so. Das wird sich nicht so leicht in einen Vereinigten Staaten sozusagen, und die wären ja wahrscheinlich nötig, um wirklich ein Block zu sein, zu konferieren. Das wird, wenn, vielleicht wird irgendwie die Zeit gehen, wer weiß noch nicht, das wird ein Gebilde, was es heute noch gar nicht gibt, so zwischen Nationen und zwischen einer Union. Aber ich sehe in Europa, also wir müssen gucken, dass wir so viel wie möglich zusammen bekommen in Europa. Das ist klar, aber wir müssen uns bewusst sein, irgendwie, dass wir sowas wie eine Supermacht oder so kaum werden können, weil wir anders als China, Russland oder USA eben auch diese nationale Identität, die man, glaube ich, auch braucht, in Europa einfach nicht hinbekommen werden. Man muss ja auch nur nach Osteuropa gucken. Da ist zum Teil dann so, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die werden ihre nationale Identität nicht aufgeben. Die werden nicht sagen, wir haben 40 Jahre unter Moskau gelitten und werden uns jetzt Brüssel unterwerfen, obwohl das eine ganz andere Ebene ist, der Unterwerfung. Aber trotzdem, um das jetzt ein bisschen bildlich darzustellen, das wird es so nicht geben. Das müssen wir
aber
auch immer bedenken.
Aber reicht es nicht aus, dass wir uns als Europäerinnen und Europäer sehen und definieren und eben erkennen, wie jetzt gerade die Weltlage aussieht und dass wir deshalb handeln?
Ja, schon, aber wir werden, das müssen wir natürlich machen, aber wir werden das eben nie, bleiben wir nochmal bei den Atomwaffen. Wer soll die in Europa, unter welchen Hut soll die sein? Europäische Kommission oder so? Wenn das ein Teil wäre sozusagen, wir spielen mit, weil wir auch eine militärische Macht haben. das sehe ich da in der ganzen Situation nicht. Und deswegen wird das, ja, es wird schwierig. Wir werden da irgendwie so uns durch die Welt etwas auch lavieren müssen und eingestehen, dass da wahrscheinlich größere Mächte da einfach ein anderes Potenzial haben. Ich sehe da im Moment keine andere Perspektive.
Wir kommen ja jetzt in eine Zeit, oder wir sind eigentlich jetzt schon in der Zeit des Neoimperialismus, muss man ja sagen. Drei große versuchen, die Welt zu dominieren. Die Trump'sche Politik bedeutet ja eigentlich, auch er will jetzt sozusagen sein Reich konsolidieren, deswegen Südamerika. Und sagen, alles, was da stattfindet, ist das, was mir gehört oder was mein Einflussbereich ist. Und das ist ja die analoge Logik, wie auch Putin sozusagen Ansprüche auf die Ukraine erhebt. Und es wird sozusagen, natürlich wird auch China anfangen zu sagen, wir könnten doch auch einmal erwägen, dasselbe Spiel mit Taiwan zu machen, um die Dominanz im asiatischen Raum zu machen. So, das ist das Szenario, vor dem wir stehen. Das ist sehr schwierig. Wir wissen alle nicht, ob das funktioniert, weil alle Länder, also sieht man jetzt von Putin ab vielleicht, der kann sie alle stillhalten, aber auch China ist ja unruhig genug, dass die Bevölkerung nicht einfach stillhält, weil letztendlich ist der Deal der chinesischen Regierung mit ihrer Bevölkerung zu sagen, solange es Wirtschaftswachstum gibt, ist alles gut. Und in den USA ist es ja auch so, letztendlich dieses Make America Great Again bedeutet doch, wir wollen wieder die werden, die wir früher waren. Das heißt, wir haben rauchende Schlote, wir haben eine Ölindustrie, die funktioniert. Und letztendlich, wenn man genau hinschaut, ist diese ganze MAGA-Bewegung eine rassistische Bewegung der weißen Einwanderer in Europa, die jetzt aus Europa, die jetzt sagen wollen, wir sind die Ureinwohner der USA und unser Wohlergehen ist das Wohlergehen der USA. Dann frage ich mich, erstens die Jobs, also auch die ganzen Industriejobs kommen ja nicht einfach zurück. Die Zeit ist vorbei. Die Leute sind ja auch verwahrlost zum Teil oder abgehängt oder wie auch immer, kann man höflicher oder unhöflicher benennen. Aber das Modell funktioniert eigentlich nicht wirklich, sondern das würde eigentlich nur funktionieren als totalitäres Modell, wo sozusagen ein paar Techies und ein starker Präsident irgendwie durchregieren und es also im Grunde wie das Modell Putin funktioniert. So, also die haben ja auch alle selber Widersprüche und damit müssen wir umgehen als Europäer oder auch der Rest der Welt. Also Indien ist ja auch ein großes Land, auch Indien bewegt sich ja in den Zwischenraum, Brasilien auch da bewegen sich in dem Zwischenraum und anders als Michael, der sagt, wir brauchen Atomwaffen, halte ich das für völlig gaga. Weil sich darauf zu konzentrieren, bedeutet, man löst Diskussionen aus, die man nicht einlösen werden kann. Die erste Frage ist, man muss sozusagen die Wirtschaft stärken und deswegen Mercosur, deswegen gute Wirtschaftsbeziehungen auch zu anderen Regionen, die sozusagen in demselben Verhältnis sind wie wir, dass sie keine Lust haben, sich sozusagen also imperialistisch unterwerfen zu wollen. Und das wird aber ein Weg, der nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern der auch bedeutet, dass sozusagen die unterschiedlichen Parteien in Deutschland, also die demokratischen Parteien, aber auch in Europa eine gemeinsame Haltung entwickeln müssen, aber jetzt nicht auf Institutionen wie die Europäische Union immer setzen können, sondern auch neue Formen, also wie gesagt, Koalition der Willigen finden müssen, um das auch durchzuziehen. Also da muss man flexibler werden.
Kann man denn nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen? Also kann man denn nicht sagen, ja, wir müssen vor allen Dingen einen wirtschaftlichen Aufschwung haben. Wir müssen, wenn wir Partner verlieren, uns um neue Partner bemühen. Also Stichwort Mercosur, was du gesagt hattest. Und aber auch den Punkt, den Michael hatte, nämlich zu sagen, wir müssen aber eben auch verteidigungsfähig sein. Und am Ende funktioniert es vielleicht auch einfach nur, weil man sich mit Atomwaffen verteidigen könnte. Weil wenn wir mal in die Welt schauen, nutzt es ja keiner, zum Glück, aktiv für Angriffe, sondern es ist ja da, dass man sich gegenseitig damit die Gegner vom Hals halten kann, sage ich jetzt mal so. Ich kann drohen, so nach dem Motto, ich habe hier diese Waffen, greife mich mal besser nicht an. Das ist ja das, wie die Welt sich im Moment versucht, in Schach zu halten. Ich weiß natürlich, dass wenn wir jetzt auch so denken als Europa, dann haben wir am Ende eine Aufrüstungsspirale vor uns, wie wir sie schon mal hatten. Die Frage ist, weil irgendwie ja alles dann irgendwann wieder in ist, ob wir dann auch wieder die Zeit haben, wo wir über Abrüstung reden, wo wir auf einmal wieder ein Gefüge auf der Welt haben, weil der Trump vielleicht nicht mehr da ist als Präsident. Also vermutlich ist er das nicht mehr, weil er ist jetzt ja schon zum zweiten Mal Präsident. Das heißt also, die Dinge werden sich ja ändern. Oder seid ihr der Meinung, nee, also wie Nikolaus das gerade sagte, wir sind jetzt in einem neoimperialistischen Zeitalter angekommen. Das wird jetzt auch erstmal die nächsten Jahre so weitergehen. Das sind ja irgendwie keine tollen Aussichten.
Wir müssen auf beides gefasst sein. Wir müssen uns stärken. Also Stärke zeigen. Ich sehe nur nicht, wie die militärische Stärke im Zusammenhang mit Europa dann genau aussehen soll, weil da gibt es ja noch kaum Zusammenarbeit jetzt, außer dass die meisten in der NATO sind. So und natürlich auch gucken, ob wir noch den Rest der, sage ich mal, vorhandenen regulierten, nach Völkerrecht bindenden Welt, dass wir da noch aufrechterhalten können und auch dafür werben können. Also da müssen wir so ein Zwischending. Aber ich weiß auch nicht, wie zum Beispiel, wie werden wir mit Russland umgehen können. Also ich finde es zum Beispiel seltsam. Ich frage mich einerseits verständlich, dass Europa da jetzt als die Kräfte der Willigen und sagt, wir würden die Ukraine verteidigen, wenn es da zu einem Waffenstillstand kommt. Aber ich frage mich, wird Russland das überhaupt akzeptieren können? Also, weil das ist ja genau das, was Russland eigentlich auch jetzt, um konkret zu dem Ukraine-Konflikt zu kommen, was Russland eben gerade wie der Teufel, also auf alle Fälle verhindern will, dass Europa irgendwie da militärisch auch in der Ukraine steht. Also ich sehe da auch noch, ich sehe zwar den Willen, fände es auch gut, wenn es klappen würde, aber ich sehe da im Moment eher so eine, Europa versucht da irgendwo eine Stärke zu zeigen, wo es aber eigentlich praktisch das überhaupt gar nicht kann am Ende. Weil
bislang ja bei der Koalition der Willigen, was du gerade sagst, Christian, wenn ich das richtig im Kopf habe, England und auch Frankreich gesagt haben, zur Friedenssicherung schicken wir dann Soldaten nach einem Waffenstillstand wohlgemerkt in die Ukraine. Wir wiederum als Deutschland haben uns da noch nicht zu positioniert. Friedrich Merz hat nicht gesagt, wir tun das auch. Aber er hat auch nicht gesagt, wir tun es nicht. Also er lässt sich da offensichtlich viel Spielraum.
Ja, die Frage ist, ob es überhaupt dazu, ich sehe noch nicht die Perspektive, dass man noch einen Schritt vorher wird. Russland wird doch so einem Waffenstillstand nie zustimmen. Die werden doch nie zustimmen, dass England und Frankreich oder welche westlichen offiziell auf dem Gebiet der Ukraine Soldaten stehen hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Also da reicht meine Fantasie nicht. Da wird Russland einfach weiterkämpfen bis zum Letzten.
Ja, ich glaube, das kann man noch nicht abschätzen, was sozusagen die Lösung des Kriegs in der Ukraine ist. Weil das hängt da doch sehr stark auch von dem Verhalten der USA ab und wie das sich dann taktisch einordnet in die Trump-Agenda. Ich widerspreche nicht dem, dass Europa militärisch stärker sein muss, aber ich widerspreche dem, dass man jetzt anfängt, wir brauchen alle Atomwaffen, weil das würde sozusagen diese Governance-Frage, wer entscheidet darüber, ganz hochhängen und viel Empörung auslösen. Ich wäre schon froh, wenn Europa eine pragmatische Haltung zu gemeinsamen Waffen, zu einer gemeinsamen Verteidigungsstrategie, zu schnellen Entscheidungen, also alles, was pragmatisch notwendig ist, wenn man das machen würde, über die Frage, ob man Atomwaffen braucht oder nicht, da kann man sich zur Not auf Frankreich berufen erst einmal. Aber ich glaube, es gibt viele Fragen, die man vorher lösen müsste, die pragmatischer zu lösen sind. Und wo man nicht einfach die sozusagen auch die Waffengattungen der anderen nachbilden muss, sondern vielleicht auch aus dem Ukraine-Krieg lernen, zu sagen, was die Rolle der Drohnen, die Rolle von
Abwehr, mal eine Frage
die Rolle
an euch.
Von Glaubt Schnelligkeit. Das sind ja alles Fragen, die nicht wirklich debattiert werden.
Ja, habe ich mal eine Frage an euch. Glaubt ihr wirklich, dass ein Gebilde wie Europa mit dieser Zerstrittenheit und auch Vielfältigkeit und auch nicht so einer großen gemeinsamen Identität wirklich eine Power in der Politik, in der Wirtschaft haben kann, wie China, Russland, USA, die ja doch in dem Feld einfach starke Nationen sind und eine starke Einheit auch sind. Glaubt ihr, dass das wirklich Europa kann, da mithalten, dass die ernst genommen werden?
Also ich glaube, Möglichkeit gibt, Europa so zu organisieren, dass es in gewisser Weise dort mithalten kann. Aber ich möchte gerne noch mal auf die letzte Frage von Sina zurückkommen. Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir in den nächsten mindestens 10 Jahren keine regelbasierte Weltordnung haben werden. Und dass in dieser Zeit es notwendig sein wird, sich machtpolitisch so aufzustellen, dass die diversen Akteure mit ihren jeweiligen Interessen nicht darum herumkommen, sich mit Deutschland und Europa zu arrangieren. Wenn uns das nicht gelingt, dann sind wir in 10 Jahren, wie ich vorhin schon gesagt habe, entweder Kolonie der Amerikaner oder Kolonie der Russen.
Puh, das sind ja düstere Aussichten an der Stelle. Also ich glaube schon, dass Europa die Kraft und auch die Möglichkeit hätte, gemeinsam zu agieren. Also wir haben ja, wie so oft, gar kein Erkenntnisproblem, sondern wenn überhaupt dann, oder wenn, dann haben wir ein Umsetzungsproblem. Und das ist das, was ich jetzt sehe. Also wir haben, aus meinem Bereich kommt, ich mache ja viel im Bereich Startups und auch Innovation, da sind wir in Niedersachsen, aber auch in Deutschland, ja, wirklich gut auch aufgestellt. Wir haben viele Hidden Champions, genauso Europa, aber wir stellen uns ganz oft selbst ein Bein. Wir sind ganz oft abhängig von zum Beispiel amerikanischen Systemen wie Meta, also wo Facebook und Instagram zugehört, was die Messenger-Dienste angeht, also Stichwort auch resiliente Kommunikation. Auch da muss Europa eigentlich noch viel machen und läuft hinterher. Und wir stehen uns ein bisschen selbst im Wege, vielleicht auch mit zu viel Verordnungen, die wir haben, weil wir zu viel korrekt und richtig machen wollen und dabei vergessen, dass die Welt um uns drumherum dann manchmal eben auch nach anderen Regeln spielt. Das ist schwierig, wenn man sagt, man möchte sich aber eigentlich an die Regeln halten. Also insofern hoffe ich und glaube ich, dass Europa das schaffen kann, aber wie hieß es damals so schön, es muss ein Ruck durch Deutschland, also insofern ein Ruck durch Europa gehen.
Ja, und man muss sich von Glaubenssätzen verabschieden. Also man kann ja schimpfen über die ganzen amerikanischen Konzerne, aber die sind gut. Also die bringen auch Leistung, weil sie schnell entscheiden, weil sie korrigieren, wenn es in die falsche Richtung geht, aus ihrer Sicht. Und was ist die Antwort Europas darauf? Open Source. Open Source als Lösung für alles und jedes. Nun haben die Amerikaner, nutzen ja auch Open Source, also alle Großen nutzen Open Source, aber die haben ein pragmatisches Verhältnis dazu. Die sagen, das nutzen wir und irgendwann setzt sich ein Großer drauf und macht sein Geschäftsmodell drauf und fragt nicht, dass er nur mit Services Geld verdienen will oder sonst irgendwie, sondern er konsolidiert es. Wenn Europa darauf eine Antwort finden will, dann muss es pragmatisch umgehen. Also alle kollaborativen Ansätze wie Gaia-X, die funktionieren doch nicht. Man braucht ein Bündnis, meinetwegen auch von einem gewissen Korridor, politischen Korridor, aber auch von starken Akteuren, die sozusagen eine Infrastruktur hochziehen können. Also dann muss man sich angucken, welcher der europäischen Konzerne oder Unternehmen ist fähig, sowas zu machen. Und wenn wir nach Deutschland gucken, dann sehen wir, dass sozusagen die Schwarzgruppe, also Lidl, sich sozusagen aus eigenem Interesse als Unternehmen, aber natürlich auch aus strategischer Weitsicht angegangen ist, sich sozusagen ein digitales Imperium auch zusammengebaut hat. Und man muss solche Bündnisse machen, zu sagen, okay, wir wollen jetzt erst einmal skalieren mit denen, oder Ionos geht ja auch. Also es gibt ja ein paar Akteure in Deutschland, die auch für was von dem Geschäft verstehen, aber solange die Politik immer glaubt, sie kann das selber alles machen, wird es nicht funktionieren, sondern man muss sagen, so, wir gehen das jetzt gemeinsam und ziehen das erst einmal hoch, damit wir wenigstens in der digitalen Grundversorgung State of the Art sind. Und dann kann man weiter diskutieren, aber nicht diese Glaubenssätze, die vor allem bei uns Grünen verbreitet sind, aber bei den Sozialdemokraten genauso. Es muss immer alles Open Source sein. Es muss jetzt erst einmal alles europäisch sein. Und dann muss man die Grundfunktionen beherrschen und dann können wir weitermachen. Und der zweite Punkt, wir müssen den Finanzmarkt und wir müssen die ökonomischen Sachen dahinter auch verstehen. Wir brauchen keine Förderprogramme. Wir brauchen auch nicht unbedingt eine Disruptionsagentur, sondern wir müssen Disruption zulassen und nicht alles durch die Engführung der Politik für steuern wollen. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass wir als Grüne auch immer dachten, wir müssen alles entscheiden politisch, weil politische Entscheidungen legitime Entscheidungen sind. Aber ich sage, politische Entscheidungen sind oft keine effektiven und keine effizienten Entscheidungen. Deswegen müssen wir uns ein neues Weltbild auch verschaffen.
Naja, vielleicht sind politische Entscheidungen auch immer nur von der einen Wahl bis zur nächsten Wahl. Das ist ja oft auch ein Problem. Und wir haben ständig irgendwelche Wahlen und seien es Landtagswahlen dieses Jahr relativ viele, was Deutschland zusätzlich, glaube ich, auch belasten wird, je nachdem, wie die Ergebnisse sein werden. Aber du hast gerade darüber gesprochen, Nikolaus, dass wir Disruption mehr zulassen müssen. Ich stimme dir zu. Die Bedenkentumseite ist die, dass Disruption bedeutet, dass eben auch Arbeitsplätze verloren gehen. Und gerade das ist das, was ich feststellen kann, was deutsche Politik, vielleicht auch deutsche Politik der Grünen und auch der SPD, immer sehr, sehr scheuen. Man versucht wirklich zu halten, was man halten kann. Und ich glaube, man verliert dabei ein bisschen den Blick in die Zukunft und welche Möglichkeiten sich eben durch weitere und andere Entwicklungen eben auch ergeben. Ja, die Arbeitswelt wird sich wandeln. Stichwort KI zum Beispiel haben wir ja noch gar nicht beleuchtet. Sind auch noch mal 10.000 eigene Podcasts wert an der Stelle, wo wir auch sehen werden, dass der Kollege KI wahrscheinlich viel übernehmen wird. Was machen dann die Menschen? Da braucht es Antworten, eben von der Politik vielleicht, aber eben nicht nur. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, Politik mischt sich manchmal auch viel zu viel ein. Und dieses Bedenkenträgertum, was wir haben und ich glaube, was wir auch verstärkt in Deutschland haben, das müssten wir schon auch hinter uns lassen, um, wenn wir nochmal auf die weltpolitische Lage zurückkommen, wenn wir da irgendwie mitspielen wollen. Und ich habe nochmal eine Frage an euch. Ich erinnere mich, bei Twitter bzw. X ein Bild gesehen zu haben von Grönland in den Farben der US-amerikanischen Flagge. Und ich meine, es war die Frau von Stephen Miller, das ist ja so ein Chefstratege von Donald Trump, die das gepostet hat und dazu geschrieben hat, bald. Also was ja auch so eine unverhohlene Drohung, finde ich, ist und darstellt, wir haben bald Grönland eingenommen. Und ich finde, weil wir jetzt beim Thema Europa sind, dass wir da als Europa relativ ruhig sind. Also vielleicht hast du recht, Nikolaus, und wir können gar nicht aufmucken in unserer jetzigen Situation. Aber ich würde mir als Deutschland, als Europa jetzt schon eine andere Reaktion darauf wünschen, wenn Trump dann doch so offensiv sagt, oh, ich habe hier Gebietsansprüche an ein europäisches Land. Also ich finde, das hat ja nochmal eine ganz andere und neue Qualität. Und ich glaube, man kann als Friedrich Merz, als deutscher Bundeskanzler, auch seinem Partner, seinem NATO-Partner sagen, das war jetzt nicht so gut, das sehen wir nicht so, ohne dass man da jetzt den großen Krieg draus macht.
Aber das haben sie ja auch gemacht, sie haben ja eine gemeinsame Erklärung schon gemacht und ich weiß auch nicht, was Europa da noch viel mehr machen soll. Ich finde, wir haben eine Großmacht irgendwie außer Acht gelassen, die mir wirklich sehr viel mehr Sorgen macht als auch Trumps wirklich verrückte Sache, auch wenn Trump Grönland kriegt, das ist Russland. Russland ist zwar wirtschaftlich ein Zwerg, aber ist eben so dermaßen aufgerüstet und imperialistisch. Und ich sehe auch keine Möglichkeit, wie man sozusagen das bändigen kann, weil die sind ja ständig auch im, die versuchen ja, deren höheres Ziel ist ja, Europa zu spalten auch. Und sie machen es ja auch mit hybrider Kriegsführung schon seit langem. Und ich finde, das ist eine viel, viel größere Gefahr. Wir müssen uns da jetzt nicht. Ich will jetzt Trump nicht kleinreden, aber wir dürfen da nicht das Auge verlieren, weil da sind wirklich, in der Ukraine zeigt das jetzt in der brutalsten Form, aber auch zumindest die anderen osteuropäischen Länder, also ganz speziell die Balten, das ist eine akute Bedrohung. Dagegen ist doch Grönland, wenn er das kauft, meine Güte, das ist dagegen meines Erachtens Philippa, von den Menschen her gesehen, weil den Grönländern wird es da nicht groß anders gehen. Aber wenn die Balten wenn Estland, Letten und Litauer wieder unter russischer Knechtschaft sind, dann aber hallo. Und ich finde, da müssen wir, dürfen wir uns jetzt nicht irgendwie den Blick hin sozusagen verlieren vor lauter Trump. Also wie gesagt, ich sehe da Russland viel brutaler und ich weiß auch nicht, ob man Russland in irgendeiner Weise einbinden kann. Ich habe ja immer gedacht, man könnte sozusagen einen Appell machen an die Russen in euren Grenzen, weil das wird ja immer suggeriert, dass das nicht so wird. Seid ihr sicher? Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wenn ihr euch daran hält, helfen wir auch dieses große, wunderbare Land mit vielen Ressourcen im Sinne von euch sozusagen rational daran zu gehen. Helfen wir euch damit auch reich zu werden und nehmen auch wieder eures Gas, vielleicht nicht so, dass wir unabhängig werden. Aber ich sehe auch gar nicht, dass so diese rationale Herangehensweise im Moment in Russland helfen würde. Macht mir ehrlich gesagt viel mehr Sorge als ein Trump, der ziemlich rumspinnt, aber der russische Imperialismus ist da doch noch eine Ecke härter.
Ich finde, es ist eine falsche Abwägung. Es geht ja nicht darum, wer ist schlimmer, jetzt Trump oder Putin, sondern was müssten die Europäer tun, um sozusagen eine aktive Rolle zu kriegen. Jetzt, wenn man nochmal nach Grönland schaut, das Naheliegendste ist ja, ich meine, Grönland oder das ist ja alles sozusagen ein NATO-Anliegen auch. Die Frage der Sicherung da muss man da differenzieren zwischen der Frage der Sicherung der Schifffahrtswege davon, dass sozusagen die Trumpsche Logik, wir machen einen Deal und dann plündern wir das alles aus, das ist eine andere Logik. Aber man müsste aktiver, und da finde ich nicht, dass die Europäer schon aktiv genug sind, man müsste aktiv sozusagen auch nochmal sagen, so was tun wir als NATO, um die Sicherheit oder die Durchsetzung des Westens zu gewährleisten mit den Amerikanern und das Abspalten davon von diesem Plünderungsmodell, das bei Trump immer eine Rolle spielt. Wir holen uns einfach die Rohstoffe, die wir brauchen, und es ist scheißegal, woher die kommen und was da für Verhältnisse sind. Das muss man differenzieren und dann kann man vielleicht auch in einen konstruktiven Dialog kommen. Die russische Bedrohung einerseits, die bleibt natürlich, auf der anderen Seite muss man jetzt schon mal nüchtern sagen, ein Russland, das sich bei dem Überfall auf die Ukraine schon schwer tut, ist jetzt nicht die Bedrohung, die morgen sozusagen die ganz Europa überfällt. Es bleibt das Risiko, dass natürlich die baltischen Staaten oder auch Polen durch alle möglichen Unterminierungsaktivitäten destabilisiert werden. Aber das ist ein anderes Verhältnis. Da muss man sozusagen gemeinsam vorgehen. Aber das ist jetzt noch kein militärisches Vorgehen, was sofort notwendig ist. Man muss mittelfristig sich also verteidigungsfähig sein, auch als Europäer verteidigungsfähig sein. Aber man muss sagen, kurzfristig auch die Gesellschaften dort stärken und letztendlich die Idee, dass Menschen frei leben wollen und die Idee, dass kein Mensch will unter russische Herrschaft, also das kann mir niemand erzählen, die muss man stützen und diesen Gedanken auch mit weiterentwickeln. Aber das ist eine Frage schon auch von Softpower, nicht nur von militärischer Kraft.
Ende ist ja aber vielleicht auch die Frage, dass wir gar nicht so sehr immer auf die anderen gucken, sondern vielleicht erstmal bei uns zu Hause die Hausaufgaben machen. Ne? Also sowohl als Deutschland als auch als Europa. Und ich glaube, da haben wir viele Punkte aufgezählt, was aus unserer Sicht jetzt notwendig ist. Weil ich glaube, wenn du ein starkes Deutschland, wenn du ein starkes Europa darstellst, dann hast du natürlich auch ganz andere Verhandlungsoptionen. Ja? Also man muss jetzt ja nicht alles immer nur mit Waffen klären, sondern eben auch mit einer entsprechenden Stärke und auch Dominanzhaltung über dann zum Beispiel eine entsprechende wirtschaftliche Kraft. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen von unseren selbstgemachten Fesseln lösen. Also es ist ja nicht so, ich denke immer, wenn wir schon alles gemacht hätten, was man machen kann, dann würde man jetzt vielleicht vor einem Scherbenhaufen stehen und denken, oh mein Gott, wie kommen wir denn jetzt die nächsten Jahre weiter? Aber ich sehe noch viele Handlungsoptionen, die wir haben, wenn wir, das hat Nikolaus vorhin gesagt, auch einfach mal wieder ein bisschen freier denken und uns auch mal erlauben, in andere Richtungen zu denken. Das heißt jetzt nicht, dass wir auf einmal Völkerrecht brechen wollen oder dass wir irgendwelche anderen wirklich wichtige Standards auflösen. Aber es muss möglich sein zu sagen, wir müssen Dinge wieder anders regeln. Also Verordnungen, Gesetze, die wir vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten gemacht haben, die vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt gut waren, müssen heute nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, da müssen wir uns frei von machen, auch als Politik, auch frei von irgendwelchen Wahlen. Ich glaube, wir brauchen als Deutschland auch wieder ein Ziel, auf das wir hinarbeiten wollen. Und ich glaube, das kann nicht nur bedeuten und heißen, wir sind irgendwann verteidigungs- und kriegstüchtig und bauen jetzt ganz viele Panzer und irgendwelche Rüstungsgüter. Das alleine kann es ja nicht sein, sondern da ist, glaube ich, der Erfindergeist, den wir Deutschen ja auch haben in Europa, und auch die Innovationskraft ist gefragt. Und das müssen wir doch einfach mal wieder anschieben. Und ich glaube, als letztes liegt es an fehlendem Geld, also privatem Geld. Das heißt es ja auch immer so schön. Das haben wir. Die Frage ist nur, was macht Politik, beziehungsweise wann hält sie sich vielleicht auch einfach mal raus und lässt es auch geschehen.
Ja. Wir müssen die Stärken einer liberalen oder einer freien Gesellschaft wiederentdecken.
Der zentrale Punkt für einen Wiederaufstieg Deutschlands und damit auch einen Wiederaufstieg Europas ist zuallererst die Zurückgewinnung der Wirtschaftskraft unseres Landes.
Und da hoffe ich auf 2026, dass wir da aus unserem Loch auch einfach wieder ein bisschen rauskommen. Aber das ist der Punkt. Ich glaube, wir werden nicht rauskommen, ohne dass wir entsprechende Reformen haben, ohne dass wir, wie hieß es damals so schön, die Ärmel hochkrempeln und auch anpacken. Da müssen wir halt wieder hinkommen.
Ja. Wir sind wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation wie vor 25 Jahren. Wahrscheinlich braucht sowas wie eine Agenda 2030, habe ich teilweise. Söder, muss man ja ehrlicherweise, hat das so auch angedeutet. Ich denke, das ist auch so ein bisschen, kommt mir das so ein bisschen so ein Flashback vor, weil das so Anfang der 2000er war, was jetzt so die wirtschaftliche, die Verkrustung auch angeht der Wirtschaft. Weil es ist ja zum Teil auch wieder, wie es auch am Ende der 90er Jahre war, 2000, auch eine gewisse Weise ein deutsches Problem insofern, dass wir ja auch mit Abstand wirklich, was so Wirtschaftszahlen ansteht, wirklich runtergerutscht sind. Wenn ich mir angucke, dass andere Länder da doch auch ihre Probleme haben, aber eine ganz andere Stimmung auch herrscht. Und da muss in Deutschland irgendwie, weiß nicht, ein Ruck oder wie das heißt, das sehe ich schon. Aber ich sehe da im Moment noch nicht die richtigen Ansätze, weil auch diese Koalition natürlich auch sehr schwach ist, weil sie sich ja gegenseitig sozusagen blockiert. Und da bin ich noch ein bisschen pessimistisch, sehe ich noch nicht so den, aber natürlich muss Europa stark werden, und das kann es auch nicht ohne Deutschland.
Dabei haben wir aber ja gute Voraussetzungen. Also wenn wir uns mal anschauen, was wir für eine Wirtschaftskraft gerade auch im Mittelstand haben, dann muss man den aber jetzt auch einfach quasi ins nächste Jahrhundert oder Jahrtausend überführen. Also ne, Mittelstand 2.0. Wir müssen schauen, dass wir da wettbewerbsfähig bleiben. Wenn ich mir Unternehmertum anschaue, dann haben wir auch, weil es so gewachsen ist, weil wir auch eine alternde Gesellschaft in Deutschland sind, haben wir auch viele Ältere. Wir haben Unternehmensübergaben, die teilweise nicht erfolgen, weil man keine Nachfolgerinnen und Nachfolger hat. Und genau da müssen wir ja auch hin, wenn man das mal so im Klein-Klein jetzt macht und man redet zum Beispiel mit IHKen vor Ort, dann sagen die genau das, dass nämlich diese Nachfolgeregelung ein Riesenproblem in der Wirtschaft ist. Und dass Nachfolgeregelung ja nicht bedeutet, wir machen das so, wie es vor 100 Jahren funktioniert hat, sondern dass wir das in die heutige Zeit eben auch anpassen. Und da gibt es viele Leute, die richtig Bock haben. Nochmal, der Startup-Bereich und der Unternehmensgründungsbereich ist ja schon ein starker, aber wir haben manchmal auch zu viele knifflige Verordnungen, und wir haben natürlich auch ein Problem mit wettbewerbsfähigen Kosten. Das muss man an der Stelle natürlich auch mal sagen. Wir haben aber erneuerbare Energien, die wir immer mehr ausgebaut haben, die natürlich auch zum Beispiel sowas wie Stromkosten senken können. Da müssen wir hin. Das Thema Steuern ist, glaube ich, ein ganz großes, also Unternehmenssteuern, wo wir auch nochmal drüber reden müssen. Aber nochmal, das ist ja der Punkt. Aus meiner Sicht haben wir noch viele Trümpfe in der Hand, die wir auch einfach mal ausspielen müssen. Du kannst sie nicht die ganze Zeit auf der Hand behalten und denken, ach, jetzt kommt noch ein besseres Blatt. Du musst halt auch einfach mal machen.
Müssen aber auch, weil wir ja auch wegen dem demografischen Faktor müssen wir auch, glaube ich, wieder attraktiver. Und da verlieren wir im Moment leider auch ein bisschen Attraktivität für Menschen aus anderen Ländern sein, die uns helfen bei dem Aufbau. Und ich glaube, da müssen wir eine verkorkste Migrationspolitik sozusagen auch wieder vom Kopf auf die Beine stellen, dass Deutschland attraktiv wird für die Leute, die uns helfen, die wir auch brauchen hier, neue Köpfe. Und wir sind ja schon eine vielfältige Gesellschaft. Das ist ja auch unser Plus auch eigentlich. Aber ich sehe da im Moment auch ein großes Problem. Das wäre wahrscheinlich ein eigener Postcard wert, das mal rauszuholen, was man da machen müsste. Deswegen will ich da jetzt auch nicht näher eingehen.
Also ich würde sagen, weil die Zeit auch schon fortgeschritten ist, das war mal eine ganz andere Folge vom Politik aufs Ohr. Es war jetzt auch so ein Versuch, habe ich so ja noch nie gemacht. Aber erstmal danke für eure Zeit und auch eure Einschätzung. Das war eine spannende Diskussion und echt so ein Ritt durch die aktuelle Weltlage, gerade von Venezuela über Grönland hin nach Russland. China war mit dabei und wir haben natürlich auch viel über Deutschland gesprochen, was auch wichtig ist. Und eventuell setzen wir uns ja in dieser Runde auch nochmal zusammen, weil wir werden die Lage mit Sicherheit weiter beobachten, schauen, was sich so ergibt. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß ja, dass ich immer mit einem plattdeutschen Spruch ende. Und das mache ich natürlich auch im neuen Jahr. Und keine Sorge, ich mache es langsam, das ist gut zu verstehen. Ich starte mal. Und zwar, Glöfja, 20, 26, ein gut Jahr wart. Warum? In mein Glückskeks habe ich eine Nachricht. Und die secht, der einzige Weg, die Zukunft vorüberzusägen, ist, sie selbst zu schaffen. Ich finde, da diese Weisheit perfekt zu mir passt und für uns das neue Jahr Fehlmöglichkeiten open lässt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes 2026 mit vielen Möglichkeiten, die wir dann hoffentlich auch alle nutzen.
Okay, ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke, Sina.
Vielen Dank auch für das Gespräch und die Diskussion.
Danke für eure Zeit.
Ein gutes Jahr.
Tschüss.
Tschüss.